Guten Abend. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Übrigens, da wir Pastor Weidemann erwähnt hatten, also in seiner berühmten Gemeinde in Gießen war ich auch etliche Jahre als Student, habe ich ihn sehr geschätzt. Und ich weiß noch, als ich meine Frau da kennengelernt hatte in Gießen und ich hatte so aufkeimende Heiratspläne, Heiratsgedanken, dann sind wir beide zu Herrn Weidemann gerannt und gefragt, ob das eine gute Idee wäre, wenn wir heiraten würden. Und er sagte, tu das, das ist eine gute Idee, das ist von Gott. Und haben es auch gemacht und ich habe es nie bereut. Ja. So, ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, der nicht gänzlich unbekannt euch sein wird, denn ich hatte gehört, dass ihr gerade den Hebräerbrief da lest. Lesen trotzdem nochmal. Hebräer Kapitel 1, ab Vers 1 bis 12. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engeln hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Doppelpunkt. Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden veralten wie ein Gewand und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden, aber du bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Soweit der Bibeltext. Warst du schon mal in einem orthodoxen Gottesdienst? Meine griechisch-orthodoxen oder rumänisch-orthodoxen oder russisch-orthodoxen? Ich schon, denn ich bin darin aufgewachsen, in Rumänien. Und so eine Kirche, so eine orthodoxen Kirche, die sieht so ähnlich wie eine katholische Kirche, nur schöner, meiner Meinung nach. Sie ist hoch. Also richtig hoch mit einer gewölbten Decke und einer tollen Akustik. So wie die erhabene Stille des Weihrauchsgeruchs durch die herrlichen gregorianischen Gesänge unterbrochen wird. Überall müsst ihr euch vorstellen mit reliefartigen Bildern von Jesus, von Maria, von den Heiligen, so goldene und silberne Bilder und dann überall Fresken, überall so Malerei mit biblischen oder Motiven mit Heiligen und mit Engeln. Und das Festgewand des Priesters, das ist eine Augenweide. Da ist sogar ein alttestamentischer Priester, so sieht bescheiden aus dagegen. Ja, das ist wirklich mit goldenen, so langes Gewand, mit goldenen und silbernen Verzierungen, mit einem hohen majestätischen Kopfbedeckung. und der große goldene Stab in der Hand und der obligatorische lange weiße Bart. Also das ist eine Augenweide, das ist also Gänsehaut pur. Und wenn dieser Mann dann noch anfängt zu singen, ja, das habe ich bei einer Hochzeit erlebt, damals in Rumänien, hat mich sehr bewegt, dann ist wirklich Gänsehaut pur, Glaube zum Anfassen. Man hat das Gefühl, da ist was Großes da, die Gegenwart Gottes. Also hier, wie es bei uns aussieht, also, das sieht total bescheiden dagegen aus. Ich kann heute noch meine Oma hören, wie sie mir sagte, als ich sie signalisierte, dass sie mich für Jesus entschieden habe: Willst du all das verlassen? Den Glauben deiner Väter für so ein verstaubtes Buch, geschrieben von weiß wer noch? War entsetzt darüber und musste sagen: Ja, das will, alles will ich verlassen. Aber ich werde nie vergessen, also die Gefühle, die Emotionen, diese Gänsehaut, da, die ich bekam in so einer Kirche. Kann man das noch toppen? Ich glaube schon. Da ist die nächste Frage, war sie schon in einem jüdischen Gottesdienst, in einer Synagoge. Diesmal rede ich nicht von eigener Erfahrung, ich war selber noch nie. Ich habe es nur darüber gelesen und was ich gelesen habe, hat mich sehr bewegt. Und wir versuchen uns jetzt das Gelesene, das, was ich jetzt erzählen werde, so ein bisschen da mit viel Fantasie da vorzustellen, da sein würde. Wenn man eine Synagoge betritt, habe ich da gelesen, das Erste, was so einem ins Auge fällt, ist ein großer Schrank mit einem Vorhang davor. Das ist der sogenannte Tora-Schrein, in dem die Tora-Rollen aufbewahrt werden. Über dem Tora-Schrein ist in jeder Synagoge eine Steinplatte angebracht mit den Anfangsbuchstaben der 10 Gebote auf Hebräisch. Sie ist ja der Kern der Tora. Der Vorhang ist meistens aus Samt mit reichischen Stickereien verziert und manchmal unten da so ein Etikett, wer diesen Vorhang gespendet hat. Der Toraschrein ist nach Südosten gerichtet, möglichst genau in Richtung Jerusalem, sodass, wenn man beim Gebet mit dem Gesicht zum Toraschrein steht, man wendet sich der Stadt zu, in der einst der Tempel stand. Eine Tora-Rolle ist ein Kunstwerk für sich, wird aus Pergament hergestellt, umfasst die ersten 5 Bücher Mose. Der Text wird auf Hebräisch geschrieben mit einer Feder noch in der Tradition der Väter. An beiden Enden befindet sich ein Stab, damit die lange Bahn auseinandergenähten Pergamenthäuten bequem aufgerollt werden kann. Die Tora ist der kostbarste Besitz des jüdischen Volkes. Ich weiß noch vor vielen Jahren, als es darum ging, dass in Israel der Fernseher angeführt werden soll, da gab es viele Stimmen, die sagten, wir brauchen keinen Fernseher, wir sind das Volk des Buches. Ja, Fernseher sich trotzdem durchgesetzt. Aber diese Tora-Rollen, weil sie so kostbar erachtet werden, die werden wirklich bekleidet mit einem besonderen Samtmantel. Die Spitzen der Stäbe werden geschmückt mit silbernen Türmchen, und an denen kleine Glocken angebracht sind, sodass, wenn die Tora-Rollen feierlich getragen werden, dann hört man das Klingeln, diese Glöckchen. Auffallend außerdem ist eine Plattform in der Mitte der Synagoge, das heißt die Bima. Von hier aus wird aus der Tora vorgelesen. Die Bima hat etwas höher als der Rest des Raumes. Das soll daran erinnern, dass Gott die 10 Gebote Moses vom Berg Sinai aus gegeben hat. Und im Gottesdienst wird eine Tora-Rolle aus dem Schrank geholt und zu Bima getragen, während ein ganz bestimmtes Lied gesungen wird. Und vor dem Tora Schrein ist ein Lesepult, wo der Vorbeter steht und der leitet den Gottesdienst. Und außerdem sieht man ein kleines Licht, was immer brennt. Soll erinnern an den siebenarmigen Leuchtentempel, dessen Licht nie ausgehen durfte. Ein Synagogengottesdienst, habe ich gelesen, dauert ungefähr 2,5 Stunden. Das ist schon sehr lang. Und sämtliche Gebete werden auf Hebräisch gesprochen und gesungen. Psalmen werden feierlich vorgelesen. Also das ist wirklich also etwas, was um die Haut geht. Wie gesagt, dagegen ist unser Gottesdienst so von der äußerlichen Form her so, so schlicht und einfach. Jetzt zurück zu dem Hebräertext, den wir vorgelesen hatten. Der entstand grob geschätzt etwa 30 Jahre, nachdem der Herr Jesus auferstanden war. Und die Urgemeinde bestand ja zunächst aus Juden, die Christen geworden waren. Und die Verfolgung der christlichen Urgemeinde, die fing schleichend an. Wenn nun ein Jude den Glauben seiner Väter verließ, so wurde er als Abgefallene angesehen. Und oft gab es einen Mechanismus von Maßnahmen, die dann nacheinander in Kraft traten. So gut wie immer wurde er von der Familie enterbt. Dann wurde er aus der Synagoge ausgeschlossen. Das war so, wurde er von dem gesamten sozialen Sicherungsnetz abgetrennt. Dann sehr oft Verlust des Arbeitsplatzes, Enteignung seines Hauses, seines Gartens, öffentlicher Spott, öffentlicher Druck, der auf ihn ausgeübt wurde. Und später das in der Apostelgeschichte, wo der Protagonist dieser Maßnahme des Saulus, der zum Paulus wurde, da gab es auch Gefangennahme und Märtyrertod. Wir können uns ein bisschen bildhaft vorstellen, wie das heute wäre, wenn wir uns zu Christus entscheiden würden, zu Christus bekennen würden, wenn wir dann sofort den Arbeitsplatz verlieren würden, dann würden wir die Familie verlieren, man würde uns zwangsscheiden von der Familie, wir würden die Krankenversicherung verlieren, wir würden die Rentenansprüche verlieren, unser Haus, unsere Wohnung würde beschlagnahmt werden. Es fällt uns schwer, uns das vorzustellen, nicht wahr? Das ist so, so weit weg gegangen. Aber täuschen wir uns nicht. Das kann sich ändern. Auch bei uns. Denn machen wir uns nicht vor. Als bibeltreue Christen, als bekennende Christen, sind wir unerwünscht. Man mag uns nicht. Man toleriert uns nur. Wegen Religionsfreiheit und so. Aber man mag uns nicht. Man möchte uns am liebsten weghaben. Ich weiß noch, ich habe mal gelesen, da eine Familie, die ihre Kinder, eine christliche Familie, die ihre Kinder nicht in den Sexualunterricht da schicken wollte, ja, die wurden da per Gericht dazu gezwungen. Und der Richter sagte ihnen einfach klipp und klar, solche Leute wie Sie sind hier in Deutschland unerwünscht. Warum wandern Sie nicht aus? Also wenn uns diese ganzen Sachen so weit weg vorkommen, wir sollen wachsam sein, denn das ist gar nicht so weit weg. Zurück aber zu den bedrängten Judenchristen der Urgemeinde zu Jerusalem. Natürlich gab es die Möglichkeit, diesen ganzen Maßnahmen zu entfliehen. Wenn der Betreffende der Anziehungskraft des alten Bundes nachgab, Christus verleugnete und zum Judentum zurückkehrte, dann blieb ihm weitere Verfolgung erspart. Und die Versuchung war groß, doch zu sagen, ich habe als Jude schon so viel greifbare Frömmigkeit, so viel fürs Herz, das reiche Erbe der Propheten, der wichtige Dienst der Engel in der Geschichte Gottes mit seinem Volk, den großen Moses, die Herrlichkeit des aaronitischen Priestertums und den herrlichen Tempel, der mir das Gefühl der Größe Gottes vermittelt. Muss ich wirklich noch diesen Jesus beibehalten, zu diesem Preis? Und in dieser Spannung, liebe Geschwister, kommt der Autor des Hebräerbriefs, wer er auch immer sein mag, ist sich nicht ganz sicher, wer da sein könnte. Und der Autor fragt zwischen den Zeilen, wollt ihr was wirklich Großes sehen? Etwas, das wirklich unter die Haut geht. Etwas, wogegen der Glanz des Alten Testamentes kümmerlich verblasst. Und nebenbei gesagt, auch der griechisch-orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche auch mit. Wollt ihr das sehen? Dann schaut auf Jesus. Und was der Autor dann macht, er malt mit Worten ein Bild der Herrlichkeit Christi. Das Bild ist total gewaltig. Wenn man sich einige Sätze, einige Elemente aus dieser Beschreibung, aus dieser Bildbeschreibung sich anschaut, ja, er hat in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Das heißt, die ganze Schöpfung wird durch das Allmachtswort des Herrn Jesus getragen. Wenn es dieses Wort nicht wäre, würden alle Atome, alle Elementarteilchen auseinanderfliegen. Und hat vollbracht die Reinigung von der Sünde und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Zur Rechten der Majestät sich setzen bedeutet, sich setzen, um zu herrschen. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und er soll ihn alle Engel Gottes anbeten. Aber von dem Sohn, Doppelpunkt, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Und du, Herr, spricht immer noch von dem Sohn, du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Aber du bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Das ist ein gewaltiges Bild. Ein Bild, was unter die Haut geht. Übrigens eine Pflichtlektüre, wenn man mit Zeugen Jehovas im Gespräch ist. Aber das ist nicht das Thema heute. Das Thema ist die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Etwas, was unter die Haut geht. Ihn zu kennen, ihm zu dienen, seine Gemeinschaft zu haben, das ist das Größte. Jesus sagt über sich in Matthäus 12, 6, ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Und der Tempel war sowas von gewaltig, was der Herodes, der war ein großartiger Bauer, so Gebäude, Architekt und hat prächtige Gebäude hingestellt. Und in 46 Jahren hatte diesen prächtigen Tempel aufgebaut. Und das war wirklich was für die Augen, wirklich was für das Gefühl, für das Herz. Da war die Gegenwart Gottes symbolisiert. Da war die ganzen Opfer, das Tora vorlesen, die feierlichen Gottesdienste. Und Jesus sagt, Matthäus 12, 6, ich sage euch aber, hier ist Größeres als dieser Tempel. Größeres als die herrlichste orthodoxe Kirche. Größeres als die tollste katholische Kathedrale. Zurück zum Hebräerbrief. Wir haben gesehen, warum und weshalb er geschrieben wurde. Um den Juden damals, die in der Versuchung waren, einfach zurückzukehren. Dem Glauben ihrer Väter und der Verfolgungen, der Benachteiligungen, dem Druck zu entkommen. Diesen Juden wurde dieses gewaltige, dieses herrliche Bild von der Größe, von der Majestät des Herrn Jesus Christus nochmal vor Augen geführt. Und die Frage ist natürlich, was hat dieser Text uns hier und heute zu sagen? Warum ist es wichtiger denn je, dass wir neu auf Jesus schauen? Ja, sind wir etwa in der Gefahr, uns dem Judentum zuzuwenden? Wohl kaum. Ich kenne nur einen einzigen Fall von einem mir sehr geschätzten Bruder, der vor Jahren tatsächlich dieser Versuchung erlag und sich dem Judentum, eine jüdische Sekte dazu, wandte und tatsächlich anfing, ja, Sabbat zu halten, Speisevorschriften und dem biblischen Jesus den Rücken kehrte. Das war total traurig für mich und unverständlich. Aber es ist ein Einzelfall. Ich glaube nicht, dass wir in der Gefahr sind, uns dem Judentum zuzuwenden. Ich glaube auch nicht, dass wir in der Gefahr sind, katholisch zu werden oder gar orthodox. Es gibt auch Einzelfälle. So, ich habe vor vielen Jahren so einen Ältesten einer Gemeinde gekannt, der wirklich eine großartige Arbeit für den Herrn tat und auch sehr darauf bedacht war, seine Kinder in den richtigen Glauben zu erziehen. Aber das hat meine Stimme in der Hand. Und er war umso erstaunter mit uns allen, als seine Kinder katholisch heirateten. Ja, wegen dieser Gänsehautgefühls des Priesters, der Kathedrale. Aber das ist nur ein Einzelfall. Ich glaube nicht, dass wir in der Gefahr sind heute, hier in der Gemeinde, uns dem Katholizismus zuzuwenden, der Orthodoxie oder sonst irgendeine andere Lehre. Also hat uns dieser Text überhaupt was zu sagen, außer uns ein schönes Gefühl von der Herrlichkeit Christi zu vermitteln? Es ist doch keine Bedrohung da, oder? Ich denke schon. Ich denke, wir werden heute bedroht von einer gewaltigen Irrlehre, die sich immer mehr in unseren Gemeinden durchsetzt, die gesunde Lehre verdrängt. Wie heißt diese brandgefährliche Irrlehre, wovon ich reden möchte? Der Humanismus. Was ist das? Darüber, was der Humanismus ist, lässt sich stundenlang referieren und auch stundenlang streiten. Ich versuche es ganz kurz ein bisschen zu erklären. Also der Humanismus ist eine Ideologie, die sich eigentlich vom Christentum da entwickelt hat und zunächst mal ganz gute Ansätze hat, weil der Humanismus Menschlichkeit betont, Gleichheit aller Menschen und die Achtung der Würde eines jeden Menschen. All das hat sich der Humanismus auf die Fahne geschrieben. Dann verliert der Humanismus den christlichen Boden, indem er sich wie folgt definiert. Humanismus, diese Definition habe ich gefunden, ich finde sehr treffend. Humanismus ist eine philosophische Haltung, die den Menschen, sein Überleben und sein Glücklichsein in den Mittelpunkt der wichtigen humanitären Bestrebungen stellt. Der gesunde, glückliche Mensch ist das Ziel und Mittelpunkt jeglicher Bestrebung. Dazu gehört sein Wohlergehen in dieser Welt und sein positives, am Überleben aller Lebewesen, Harmonie ausgerichtetes Handeln in der Welt. Also, nur der Mensch zählt und sein Wohlergehen, sein Glück. Warum ist das eine Irrlehre? Weil biblisch gesehen Gott zuallererst kommt. Steht ja geschrieben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und nicht zuerst trachte nach meinem Glück, nach meinem Wohlergehen. Der Humanismus dagegen sagt, ich und mein Wohlergehen kommen zuerst. Selbst in meiner Beziehung zu Gott. Selbst wenn es darum geht, dass ich Christus nachfolge, ich komme zuerst. Ich schaue auf mich. Der Humanismus verleitet mich zu einem Jesusverständnis, das so aussieht, dass Christus in allererster Linie dafür da ist, mich zu erlösen, mich glücklich zu machen, meine Probleme zu lösen, mir einen Ehepartner zu besorgen und sich in jeder Hinsicht um mein Wohlergehen zu kümmern. Es geht um mich und was Jesus für mich alles tun kann. Ich schaue auf mich. Ergebnis dieser Haltung sind schwache Gemeinden und schwache Christen, die oft wenig Frucht bringen. Mitunter sogar Megagemeinden mit Tausenden, ja Zehntausenden Mitgliedern, die explosionsartig wachsen, aber wenn der Glaube anfängt, etwas zu kosten, oder gar Verfolgungen und Widerstände kommen, da fallen die um wie die Fliegen, diese Zehntausende Christen. Und diese Sachen werden kommen. Widerstand und Verfolgung, davon bin ich überzeugt. Wisst ihr, wenn der Humanismus richtig wütet in einer Gemeinde, dann entstehen tote Gemeinden, die nun den Namen christlich haben, aber sonst nichts. Denn es dreht sich alles nur noch um den Menschen. Eine Kostprobe habe ich gelesen aus einem weltlichen Blatt, aus Focus Online. Und es zeigt interessanterweise manche absurden Auswüchse der evangelischen Landeskirche, wo der Humanismus sich total breit gemacht hat. Focus schreibt, da haben Jungs die Frauen- und Männer-Arbeitsgemeinschaften der EKD in der Osterzeit die Aktion »Eine Tür ist genug« gestartet. Mit Internetauftritten und Videofilmchen auf Kosten der Kirche Steuerzahler wird dafür geworben, dass Menschen, egal ob Mann, Frau oder was noch heute so aufgezählt wird, durch eine gemeinsame Tür aufs Klo gehen dürfen, statt sich zwischen mehreren entscheiden zu müssen. Man denkt, es ist ein Aprilscherz, aber das ist total ernst. Unterdessen wurde Anfang April auf dem evangelischen Georgen-Parochial-Friedhof in Berlin, Bezirk Prenzlauer Berg, Deutschlands erster exklusiver Lesbenfriedhof eingeweiht. Zusatz von mir, vor einigen Wochen habe ich Nachrichten gesehen, in Berlin wurde ein evangelischer Gottesdienst gegen Autobahnlärm veranstaltet. Man überlege sich das, Gottesdienst gegen Autobahnlärm. Das ist eigentlich mehr Menschendienst. Schwache Gemeinden oder gar tote Gemeinden, wenn wir humanistische Christen werden, die zuerst auf sich schauen. Schaut auf Jesus, sagt uns der Hebräerbrief. Ihm zu dienen, ihm zu begegnen, darum geht es. Es bleibt aber nur ein bewegender Appell, wenn wir das nicht an praktischen Sachen festmachen. Und das möchte ich jetzt versuchen, anhand von zwei Punkten, es gibt sicherlich mehr Punkte. Wie machen wir das? Schauen auf Jesus. Erstens, der erste ganz große Punkt, Jesus Christus in seinem Wort begegnen. Durch Beschäftigung mit der Heiligen Schrift. Wenn wir beispielsweise durch Beschäftigung mit dem Wort Gottes, mit altbekannten Texten vielleicht, neue Einsichten, neue Kenntnisse bekommen, uns neue Lichter aufgehen und so bereichert werden. Das ist mir vor einiger Zeit, da habe ich einen ganz bekannten Bibelvers da gelesen, den man schon so aus dem FF kennt, wo Jesus sagt in Johannes 10, 28, und ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden nimmermehr umkommen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Habe ich so schnell automatisch gelesen. Und dann ist mir aufgefallen, im Alten Testament gibt es ein Pendant dafür, dazu. In 5. Mose 32, 39, da sagt Gott, seht nun, dass ich es allein bin und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen und niemand ist da, der aus meiner Hand rettet. Das ist total interessant. Im Alten Testament, das ist Gottes Hand, die sich schließt zum Gericht. Und Jesus dreht das total um und zeigt uns die Hand Gottes, die sich liebevoll schließt um mich zum absoluten Schutz. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das hat mich elektrisiert, als ich das gesehen habe. Und ich wünsche euch, dieselbe Erfahrungen zu machen. Einfach innerhalb von Bibeltexten neue Kenntnisse, neue Sachen entdecken und davon dadurch bereichert werden. Dem Herrn Jesus begegnen in seinem Wort. Das zweite ist, dass durch sein Wort der Herr Jesus zu uns direkt sprechen kann manchmal. Manche Lebenssituationen. Ich denke, jeder von uns kennt, wie das geht. Ich weiß noch, vor einiger Zeit, da hatte ich einfach Angst und Bange wegen manchen Umständen. Und ich kam nicht zur Ruhe. Und ich weiß, eines Nachts war 3 Uhr nachts, dann, ich konnte nicht mehr schlafen, da ich bin aus dem Bett raus, mit meiner Bibel dann ins Wohnzimmer geflüchtet, um meine Frau nicht zu stören. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und wollte lesen und hat mich so ein Vers, sowas von gefesselt. Wo ich gemerkt habe, an jenem Abend war dieser Vers nur für mich allein geschrieben. Und ich sage euch, meine Angst verschwand und kam nie wieder. Der Jesus kann durch sein Wort mit uns direkt reden manchmal. Oder es ist Gänsehaut, wenn du merkst, das ist für mich geschrieben. Hier und jetzt. Dadurch will mir der Herr direkt was sagen. Natürlich, all das setzt voraus, dass wir uns tatsächlich mit dem Wort Gottes beschäftigen auch. Leider ist in christlichen Gemeinden der traurige Trend zu beobachten, dass immer weniger Bibel gelesen wird. Und immer weniger die Bibel gekannt wird. Und dabei gibt es solche wunderbare Verheißungen darauf. Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, da Psalm 1, der sich Tag und Nacht mit dem Wort Gottes beschäftigt, ist ein Baum gepflanzt am Wasserbächen. Alles, was er sich vornimmt, gelingt es. Was gibt es für eine bessere Verheißung für dein Arbeitsleben, für deine Rolle als Mutter, als Vater, als Kind? Alles, was du dir vornimmst, das gelingt. Und doch, statistisch gesehen, wird immer weniger Bibel gelesen, auch in freien Gemeinden, sogenannten freien Kirchen. Interessant in diesem Zusammenhang ist das Verhältnis, habe ich genannt B durch B oder Bibel durch Bildschirm. Das heißt, in welchem Verhältnis steht die Zeit, die du mit Bibellesen verbringst, zu der Zeit, wo du von einem Bildschirm verweilst und das nicht beruflich? Beispielsweise, wenn du 2 Stunden täglich fernsiehst, das sind 120 Minuten und 12 Minuten Bibel liest, das wäre ein Verhältnis mit 1 zu 10. Und das ist in christlichen Gemeinden ein gutes Verhältnis inzwischen. Denn übel sind 1 zu 20, 1 zu 30, 1 zu 50. Ich wage kaum von einem ausgeglichenen Verhältnis von 1 zu 1 zu träumen. Wie ist dein Verhältnis? Zweitens, der zweite große Punkt ist mir auch ganz besonders am Herzen. Jesus Christus in seiner Gemeinde begegnen. Eine Selbstverständlichkeit, nicht wahr, würde man sagen. Denn Matthäus 18, Vers 20 steht es so wunderschön, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. So, wir haben uns allen Grund, uns zu versammeln in seinem Namen. Aber der innere humanistische Schweinehund sagt, ach, in die Gemeinde gehe ich, wenn die Musik stimmt, wenn der Prediger mitreißend ist, aber sonst, wir brauchen schon Bibelstunden, wir brauchen schon gemeinsames Gebet. Es gibt bessere Wege, gerade heute glücklich zu werden. Dieser Trend ist da umkommen, dass man sonntagmorgens erstmal entscheidet, wenn man im Bett liegt, will ich aufstehen? Ja gut, hier in der Gemeinde ist es Samstag, da ist es leichter, sich für den Gottesdienst zu entscheiden. Aber liebe Geschwister, das liegt mir besonders am Herzen. Der beste Platz, die beste Aussichtsplattform, der Spanier sagt Mirador, um auf Jesus zu schauen, ist seine Gemeinde. Wir sind Leib Christi. Wir hängen zusammen. Wenn wir zusammenhängen, da kann sich keiner um sich drehen, um sich selber drehen, humanistisch gesehen. Das geht gar nicht, wenn wir zusammenhängen. Woran wird erkannt die Liebe Gottes und dass wir seine Kinder sind? An der Liebe zueinander. Wie soll die sichtbar sein, wenn wir nicht zusammenhängen? In der Gemeinschaft des Leibes Christi begegnen wir dem Herrn. Zum Beispiel Abendmahl. Das ist für mich jedes Mal ein Gänsehauterlebnis. Ich stelle mir vor, ich kann fast den Herrn Jesus sehen, wie er unsichtbar durch die Reihen geht und das Brot bricht. Wie er uns gesagt hat, macht das zu meinem Gedächtnis. Das ist bemerkenswert, denn er hat nirgendwo gesagt, zu jedem Gottesdienst gehört eine Predigt, zu jeder Zusammenkunft. Und doch, das ist so wichtig, nicht wahr? Aber Abendmahl. Der Herr ist bei uns. Und wir sind seine Kinder, wir sind zusammen. Das ist für mich ein Erlebnis, was unter die Haut geht. Bibelstunden müssten zum Bersten voll sein. Denn wir lesen zusammen sein ewiges Wort. Und der Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort nicht. Gebetsstunden müssten so gut besucht sein, dass wir noch anbauen müssen. Denn wir treten zusammen vor seinem Thron. Und gerade der Hebräerbrief sagt, wir dürfen mit Kühnheit vor seinem Thron treten. Und was gibt es Herrlicheres, als wenn wir das als Gemeinde tun, zusammen? Das ist Powerglaube, der unter die Haut geht. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir den humanistischen inneren Schweinehund überwinden und nicht auf uns schauen, sondern darauf bedacht sind, ihm zu dienen. Das können wir am besten tun, uns am besten dazu ermutigen, gegenseitig, am besten dazu aufbauen, gegenseitig, jeder mit seiner Gabe, wenn wir zusammen sind in seiner Gemeinde. Schaut auf Jesus Christus, sagt uns der Hebräerbrief. In seinem Wort, in seiner Gemeinde. Bist du dabei? Amen.